Mal sehen, was heute für einen Artikel gibt. Russland, Deutsch und ihre Identitätskrise zwischen Ost und West. Das ist aber radikal formuliert. Ich meine, das einzige Russische in meinem Leben als junger Russlanddeutscher sind ja die Pelmeni meiner Mutter. Wiederum bin ich ja auch hier geboren worden und habe gar nicht das Leben in Russland vorher gelebt. Was würden die denn denken, die noch damals dort gelebt hatten und einen ganzen Integrationsprozess mitgemacht hatten? Meine Oma kommt ja später zu Besuch. Ich glaube, ich sollte sie mal dazu fragen.
Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, der Podcast-Reihe des Historischen Seminars in der Universität Mainz. In unserer zweiten Staffel Mobilität und Migrationen im 20. Jahrhundert widmen wir uns nun auch russlanddeutschen Spätaussiedlern und hoffen, dass wir Ihnen diese spannende Geschichte näher bringen können.
Hallo, mein Name ist Dennis Wambold, ich bin Student an der Universität Mainz. Ich studiere Geschichte, genauer gesagt osteuropäische Geschichte. Und im Rahmen der Podcast-Reihe zu Migration und Mobilität im 20. Jahrhundert werde ich heute ein Gespräch führen mit der Gesprächspartnerin, die sich jetzt bitte vorstellt.
Ja, mein Name ist Wambold Zimmermann, bin 14. Dezember 1952 im Norden von Russland geboren. Und als zweites deutsches Kind, sagen wir so, in der Familie. Und seit Dezember 89 sind wir ausgewandert nach Deutschland. Und seitdem leben wir hier in Deutschland.
Wir unterhalten uns heute über die russlanddeutsche Migration, spezifischer jetzt zurück nach Deutschland. Ich bin ja sozusagen die zweite Generation nach ihr, die schon hier geboren wurde. Von daher bin mich sehr stark interessieren, wie die russlanddeutsche Gemeinschaft dort gelebt hatte und wie sie die Migration sozusagen zurück nach Deutschland, wie sie diese erlebt haben. In jedem Fall würde mich als erstes mal interessieren, wie es eigentlich als Deutscher in der Sowjetunion war. Also, hattet ihr bei euch zu Hause eigentlich Deutsch gesprochen?
Ja, in meinem Elternhaus, die Eltern, besonders meine Mama, haben versucht, die deutsche Sprache uns beizubringen und wir haben zu Hause nur Deutsch gesprochen. Und die ersten 6 Jahre meines Lebens weiß ich, ich habe kein Russisch gekannt, weil wir auch als Deutsche nur unter uns waren. Und erst nach Ausreise nach Kasachstan 1958 sind meine Eltern ausgereist von dem Ort, wo ich geboren war. Und da hatte ich ja erst einmal so Kontakt zu den russischen Kindern gehabt, wo ich dann die fremde Sprache gehört habe. Und natürlich, ich konnte sie nicht verstehen und sie mich nicht. Und so kam es dazu, dass wir dann die Sprache dann langsam erlernt haben.
Wie verlief denn dann so an sich die Kindheit als Deutscher oder Deutsche in dem Fall in dem Dorf dann oder der Stadt? Hattest du dich denn dann willkommen gefühlt an deinem neuen Heimatort als Deutsche oder hat man sie ja verstecken gewollt?
Als Kind, ja mit 6 Jahren, habe ich nicht so große Erinnerungen daran. Ich weiß noch, mein Bruder ist ja 2 Jahre älter gewesen als ich und ist dann in die 1. Klasse gegangen. Und da er auch nur Deutsch sprechen konnte, musste er 2-mal die 1. Klasse machen, weil er mit der russischen Sprache nicht zurechtkam, um das zu erlernen und so. 2 Jahre 1. Klasse. Und meine Mama hat immer gesagt, setz dich zum Adam und hör zu, wie er liest, dass du dann, wenn du in die Schule gehst, dass du keine Schwierigkeiten hast. Und das war mein Streben. Ja, ich war so dann zielstrebig, die Sprache zu erlernen, dass ich dann, als ich in die 1. Klasse gegangen ist, konnte ich Russisch lesen. Das habe ich von meinem Bruder mir beigebracht. Ja, und dann habe ich ja keine Schwierigkeiten so in dem Sinne gemerkt als Kind. Mein Bruder hat sehr große Schwierigkeiten gehabt, weil er, wie gesagt, den Anfang gemacht hat und mit der Sprache kam er nicht so gut klar und da war er immer ein bisschen benachteiligt in dem Sinne und hat sich schwer getan.
Und wie war es denn zu Hause? Hatte man sich da auch so an die russische Mehrheitsgesellschaft angepasst oder hat man gewisse deutsche Traditionen, Bräuche weitergeführt?
Die Mama hat ja immer versucht, uns weiterhin so in der deutschen Sprache, in der deutschen Kultur weiterzuführen. Sie war immer die treibende Kraft. Und die Bräuche wie Weihnachten, Ostern oder ja überwiegend diese zwei Feiertage, die haben sich so durch das Leben praktisch wie mit einem Faden gezogen. Man hat immer darauf geachtet, dass alles so in deutscher Sprache verlief und auch die Vorbereitung, alle Plätzchen backen, Weihnachtsbaum stellen, alles rechtzeitig und die Räumlichkeiten sauber halten und alles. Das war ja so. Kann ich nichts anderes sagen.
Aber das sind ja eher so Bräuche, die man eher privat dann sozusagen weiterführt.
Also ja, auf jeden Fall, weil von der Regierung erstens die Kirchen und alles war ja nicht geführt. Und man hat ja das alles nur im Häuslichen mit anderen Deutschen, die im Ort waren, zusammen gemacht.
Also es war sozusagen eine ausschließlich deutsche Veranstaltung, die ihr dann zusammen betrieben hattet.
Die man zu Hause dann durchgeführt hat. Ja, genau.
Was hatte denn der Rest der Stadt dazu gedacht? Hatten die es überhaupt mitbekommen oder wurde es da eher geheim gehalten?
Es war eher geheim gehalten. Die ersten Jahre, ich sag so ruhig bis Jahr 75 und so, da hat man das ein bisschen geheim gehalten. Und die Frauen, wie meine Mutter und die anderen in ihrem Alter, das waren insgesamt 10 Familien, die immer in Abwechslung sich getroffen haben und haben am Sonntag besonders so Gottesdienste auch gemacht. Und haben versucht, uns dann praktisch auch die Bibel zu lesen. Wir haben zugehört, wir waren immer dabei. Obwohl die Regierung war dagegen, die wollte nicht. Aber deswegen hat einer immer aufgepasst, stand auf der Straße und hat geguckt, dass niemand da kommt von der Regierung und eine Kontrolle durchführt.
Und ihr hattet Angst, dass die normale Bevölkerung euch ausliefern würde? Oder also falls jetzt ein Normaler auf der Straße es entdeckt hätte?
Man hat es vermutet, weil sonst hätten sie ja nicht extra einen abgestellt, der dann schaut. Aber ich war damals ja auch noch ein junges Kind, sagen wir so, im Alter von 10, 12 Jahren da, wo man dann mitgemacht hat. Und man hat sich ja da groß nicht Gedanken gemacht darüber, ja. Man ist mit der Mama mitgegangen und hat man beim Gottesdienst dazugehört und so und ein bisschen auch mitgesungen. Einige Lieder weiß ich auch bis jetzt auswendig. Ja, die hat man dann mitgesungen mit den Frauen. War so.
Und wie wurde es dann als Erwachsene weitergeführt? Oder ist es dann irgendwann zum Erliegen gekommen?
Irgendwann kam es auch ein bisschen so zum, ist eingeschlafen, sagen wir mal so, zum Erliegen gekommen. Ja, als dann die Mama nicht mehr da war. Und die anderen älteren Damen ein bisschen so aus dem Leben gingen, dann war es ja so, dass man sich selbst schon ein bisschen mehr mit anderen Sachen, mit anderen Sorgen konfrontiert war als Erwachsene. Und da hat man das irgendwie ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, man hat innerlich das noch gespürt, dieses Verlangen und so. Und ab und zu habe ich ja auch in die Bibel reingeschaut, aber nicht so intensiv, wie das meine Mutter geführt hat. Da war ja jeden Sonntag aus der Bibel gelesen und bei mir war es dann immer seltener geworden.
Ja, also gewissermaßen kam es da. Also es war jetzt eingeschlafen eher, weil sich niemand mehr so drum gekümmert hatte, nicht weil man Angst hatte oder ähnliches.
Nee, Angst schon weniger, weil da war ja auch die Regierung, hat es jedem offen gelassen im Grunde, hat nicht das verfolgt oder so.
Also zur Brezhnev-Zeit dann?
Ja, zur Brezhnev-Zeit, ja. Jeder hat ja so sein Ding gemacht, beziehungsweise Kirchen waren weiterhin geschlossen. Und was du zu Hause machst, hat im Grunde genommen wahrscheinlich die Regierung nicht sonderlich da interessiert oder ich weiß nicht. Aber als Erwachsenen, ich kann ja nur von mir sprechen, da hatte ich ja einen Beruf erlernt, wo ich Schichtdienst viel gemacht habe. Kann sein, dass es aufgrund dessen ist ein bisschen eingeschlafen, wo man dann ein bisschen überfordert war mit der Arbeit und mit dem Ganzen. Kinder kamen und ja.
Ja, also sozusagen, da hat man eher weniger die Zeit dazu, es weiterzuführen, als dass
eher
man
so, genau.
Angst hatte, wie jetzt so Zeiten.
Nein, Angst hatte man nicht gehabt.
Der frühen 60er, oder?
Ja, als die Mama noch jung war und dann, das, sagen wir 58, 60, 65, diese Jahre, da war es noch sehr vom Zweiten Weltkrieg geprägt. Die Leute waren geprägt einfach und dann wollten sie nichts irgendwie Deutsches um sich haben und die haben dann ein bisschen schon das gezeigt. Und dann denke ich mir, dass es damit verbunden ist.
Hast du es auch zu spüren bekommen selbst, dass dein Deutschsein nicht erwünscht ist oder?
In Kindzeit, in der Schulzeit habe ich es immer wieder mal gespürt, aber dann später als Erwachsener hat sich das alles gelegt. Ich war willkommen, ich habe mich gut verstanden mit allen Völkern und alle haben auch mich respektiert.
Also sozusagen jetzt auf dem Arbeitsplatz wurdest du wie jeder andere
behandelt.
Ja. Und die wussten auch, dass du Deutsche bist?
Natürlich, natürlich.
Also auf dem Arbeitsplatz wussten sie es und denen war es sozusagen egal?
Ja. Alle, auch die Patienten, waren sehr zuvorkommend und mit den Leuten haben wir sowieso uns gut verstanden. Und ab und zu, wenn eine oder der andere irgendwie ein bisschen was Freches, sagen wir so, gesagt hat oder so, dann hat man ihn einfach nicht beachtet und hat, ach, lass mir meine Ruhe nach dem Motto und dann ist es gut. Ja, und es gibt auch in heutiger Gesellschaft immer wieder mal Fälle, wo die Leute einem nicht so verstehen, wie man es gerne möchte. Aber man macht einfach das Beste daraus.
Bei euch auf der Arbeitsstelle und in der Stadt hattest du jetzt weniger gemerkt, nicht akzeptiert zu sein als Deutsche. Lebten viele Deutsche in der Stadt oder wart ihr so eine kleine eingeschworene Gruppe in Anführungszeichen?
Wir persönlich, wo mein Elternhaus war, das war ein kleiner Ort und da waren wir nicht so viele, vielleicht 20 Familien insgesamt, die auch eigene Kinder hatten und so. Und mit denen hat man sich eher zusammengesetzt, wenn irgendein Festchen, Geburtstag oder so gefeiert war, als mit der russischen Bevölkerung. Außer vielleicht gute Nachbarn, die waren immer auch willkommen, weil meine Eltern haben immer gesagt, einen guten Nachbar zu haben, ist Gold wert. Und das stimmt auch. Und deswegen, man hat ja immer so die Nachbarschaft gut gepflegt und die Nachbarn waren gut zu einem. Und das hat auf die Gegenseitigkeit beruht und man hat sie dann auch eingeladen zu gewissen Festlichkeiten. Aber so allgemein hat man keine so großen Freunde unter russischer Bevölkerung gehabt. Man hat sie gegrüßt, man hat kurz gesprochen und das war's eigentlich.
Also insgesamt hattet ihr zwar wenig mit den Russen in Anführungszeichen oder in anderen Völkergruppen in der Stadt zu tun, aber ihr hattet jetzt nicht das Gefühl, dass ihr ausgegrenzt seid oder?
Ja, das kann man so sehen. Ja, man hat sich respektiert. Man hat sich, wenn man sich gesehen hat, auch gegrüßt. Und wenn jemand jetzt irgendwie in Not war und hat was gebraucht, da hat man sich auch gern geholfen. Das war so irgendwie das Leben, einer hilft dem anderen. Und das finde ich sehr schön, wenn man ohne groß nachzudenken, wenn mir jetzt Zucker oder Mehl ausgegangen war und ich hatte keine Zeit jetzt, sagen wir, ins Geschäft zu laufen und ich war gerade am Kochen, da hatte ich ja keine Scheu gehabt, bei meinem Nachbar zu klopfen und sagen, sag mal, so und so ist es mir passiert, kannst du mir aushelfen?
Also das war auch ein nicht deutscher Nachbar?
Das war nicht der deutsche Nachbar, genau. Wir haben ja dann später in einem Hochhaus gelebt, als ich erwachsen wurde und meine Familie gegründet habe. Und da hatten wir ja wirklich so ein schönes Verhältnis miteinander gehabt. Und das Gute noch war, man hat sich auch den Babysitter gespart. Ja, wenn das Kind jetzt, sagen wir so, eineinhalb, zwei Jahre alt war und du hast dringend einen Termin gehabt, wem hast du gefragt? Natürlich den Nachbar oder die Nachbarin. Ja, und da hast du ja auch dann natürlich Tag davor gefragt, ob es möglich ist. Und das hat man dann gemacht. Und das fand ich wirklich sehr toll. Und das war ja auch von meiner Seite genauso. Ja, wenn ich gefragt war und ich helfen konnte. Und man hat sich wirklich sehr, sehr gern mit Herz geholfen.
Hast du auch diesen nachbarschaftlichen Zusammenhalt hier in Deutschland so erlebt? Oder?
Eher weniger. Ich hätte gesagt, gar nicht. Ich hätte gesagt, gar nicht, weil erstens, man hat ja erstmal sprachliche Probleme gehabt und dann hat man sich auch nicht getraut, irgendwie einfach so anklopfen und sagen, ja, könnten Sie mir helfen. Aber ja, vielleicht lag es einfach so, dass wir zu scheu waren am Anfang. Nur sagen wir, wenig sich getraut haben. Vielleicht hätten wir auch Hilfe gekriegt in dem Sinne, wenn ich jetzt angeklopft hätte, aber ich habe es nicht gemacht.
Na gut, ich meine, du lebst ja schon seit ein paar Jahrzehnten hier. In der Zeit hätte man ja schon auch sprachliche Barrieren abgebaut. Also selbst mit sehr guten deutschen Sprachkenntnissen fühlst du nicht so diesen nachbarschaftlichen Zusammenhalt wie damals in der Sowjetunion, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, schon. Oder vielleicht war die Notwendigkeit nicht hier so gegeben wie da. Da war eher wahrscheinlich die Notwendigkeit größer als hier. Hier konnte man ja ein bisschen besser alles so organisieren, ein bisschen mehr einkaufen und ein bisschen auf längere Zeit planen. Und da in der Sowjetunion war es manchmal auch nicht möglich, so auf langere Sicht planen.
Hat sich das dann im Verlauf der Jahrzehnte geändert? Eher jetzt tendenziell auch zum langsamen Zerfall der Sowjetunion?
Jetzt, ich bin schon sehr lange aus dem Land raus, habe nicht so große Informationen dazu.
Na gut, also jetzt, als du damals noch dort gelebt hattest, meinte ich, also jetzt so 70er, 80er, ob sich da der nachbarschaftliche Zusammenhalt auch mit den Deutschen in der Nachbarschaft sich ja vielleicht verändert hat?
Sagen wir so, in den 80er Jahren hat sich schon ein bisschen was verändert, da die wirtschaftliche Lage ein bisschen anders wurde, ein bisschen schlechter. Und besonders hat man dann in den Großstädten das gemerkt. Bei uns auf dem Land nicht so, aber in Großstädten hat man sich, wo man sich nicht so kannte, da hat man ja die Bereitschaft, diese Hilfsbereitschaft irgendwo ein bisschen mehr abgelehnt gekriegt. Und die Leute waren einfach nicht so freudig, der irgendwelche Auskunft zu geben, oder sei es im Bus oder in der Bahn oder so. Die haben sich eher ein bisschen weggedreht. Aber ich kann ja auch schlecht einschätzen, warum sie das gemacht haben. Ein bisschen schwierig zu sagen, ja.
Na gut, also an sich schien ja im Großen und Ganzen ja das Leben dort nicht so schlecht zu sein in der Sowjetunion, wenn man jetzt vom wirtschaftlichen Zusammenbruch in 80er Jahren absieht, also nach deiner ja bisherigen Erzählung. Wieso wolltet ihr dann nach Deutschland ziehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Meine Mama hat das ja von Kind an uns beigebracht. Vergisst die deutsche Sprache nicht. Wir sind Deutsche, wir bleiben Deutsch. Und irgendwann kommt die Zeit, wir fahren alle nach Deutschland. Das hat sie immer wieder uns gesagt. Und das Deutsch zu sein, saß in einem so ein bisschen sehr fest drin. Ja, man hat sich ja dann auch richtig so deutsch gefühlt und wollten auch irgendwo sich auch nicht von dem Deutschtum verstecken. Wenn man jetzt direkt so von den Fremden gefragt wurde, ja, zu welchem Volk gehörst du? Und da hatte ich ja manchmal selbst gemerkt, dass ich nicht unbedingt sagen wollte, dass ich Deutsche bin. Und da hatte ich mich auch ein bisschen gesehnt darüber, in ein Land zu ziehen, wo ich das stolz sagen kann, dass ich eine Deutsche bin. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich in der Klinik 1992 angefangen habe zu arbeiten. Mein Deutsch war sehr gut, ausreichend gut, dass ich mich mit allen verständigen konnte. Und da die Kollegin, eine besonders, hat geschimpft über die Einführung von dem Solidaritätszuschlag, dass man für die DDR zahlen müsste. Und da hat sie gesagt, von mir aus konnte die Mauer noch 3 Meter höher gebaut sein und so. Och, das hat mir so irgendwo in dem Herzen wehgetan. Und ich habe gesagt, wieso sagst du sowas? Ihr seid doch ein Volk. Das kann man doch nicht. Wir sind doch Deutsche, wir müssen zusammenhalten und somit auch diesen Solidaritätszuschlag zahlen, um denen zu helfen. Und das war ja das, wo ich wirklich gemerkt habe, der Rest der Mannschaft hat geschwiegen, hat kein Wort gesagt, dass ich die Einzige war, die das so rübergebracht hat, dass wir Deutsche sind. Und dabei habe ich mich auch sehr gut gefühlt.
Also gewissermaßen hast du dich in dem Moment sozusagen Deutscher, in Anführungszeichen, gefühlt als die Deutsche um dich herum.
Ungefähr so. So habe ich mich gefühlt, wirklich. Und ich war irgendwo auch stolz auf mich, dass ich das so laut sagen konnte. was ich alle Jahre im Grunde genommen in der Sowjetunion nie gesagt hätte. So laut und offen, ich bin eine Deutsche, so stolz, hätte ich nie sagen können. Und das ist das.
Die Solidaritätsgefühl sozusagen mit den Deutschen aus der DDR, das erwuchs eher dann aus dem Gefühl, dass man, also aus der Erfahrung, in der man jahrzehntelang mit den anderen Deutschen in der Stadt zusammengelebt hatte, oder war es dann eher aus dem Zusammen, also zu der Hilfsbereitschaft, Zusammengehörigkeit der Gemeinschaft in der Stadt, im Dorf? War es beides?
Ich denke, dass die damalige DDR hat ja Hilfe gebraucht. Und das war ja bei mir dann dieser Auslöser, dass jemand, der Hilfe braucht, muss man dann auch helfen in dem Sinne. Und wenn jemand sagt, dass die Mauer konnte von mir aus 3 Meter noch höher gebaut sein, dann ist es im Grunde genommen nicht das Richtige, was Hilfe bedeutet. Das ist das Gegenteil.
Das ist natürlich eine verständliche Ansicht. Ja. Da wir jetzt schon in der Zeit in Deutschland sind, würde ich auch gerne fragen wollen, wie gewissermaßen so die erste Zeit denn war hier in Deutschland. Wie waren da so die Möglichkeiten, sich ja in die Gesellschaft zu integrieren? Wann kam sozusagen es zu den ersten Freundschaften mit den Deutschen hier vor Ort?
Ja, der Anfang war ja ziemlich schwierig. Ja, man hat ja viele Wege machen müssen, was Behörde betrifft. Und einiges war nicht so einfach, die Anträge ausfüllen und so. Und ich bin dankbar dem älteren Herr, dem Herr Bahr, wenn ich den Namen sagen darf. Er war damals schon pensioniert, ein Beamteter vom Sozialamt war er, genau. Er aber war in Pension und er kam zu uns und hat die Hilfe angeboten, um die Anträge auszufüllen und so. Und wirklich über Jahre war da auch eine gewisse Freundschaft entstanden, Bereitschaft gegenseitig zu helfen und so. Und von den Behörden hätte ich jetzt eher ein bisschen mehr Information und so erwartet, was eigentlich nicht so rüberkam. Und wenn jetzt nicht der Herr Bahr wäre, dann wäre vielleicht mein Leben auch ein bisschen anders verlaufen, ein bisschen schwieriger, noch schwieriger. Und das habe ich ja dann im Nachhinein gemerkt, dass die Behörde doch nicht so viel einen Informationen gegeben hat, wenn du jetzt nicht weißt, den Ausweg und so, wo man sagt oder sagen konnte, ach, nehmen Sie dann den Weg oder gehen Sie dahin oder ja, du warst praktisch ein bisschen alleingelassen.
Also gewissermaßen war der Staat oder das waren die Ämter nicht darauf vorbereitet, so viele Russlanddeutsche zu bearbeiten und hier zu integrieren. Und da war es dann eher waren es dann eher Leute, die wie der Herr Barth, der dann tatsächlich auch geholfen hatte.
Ja, das kann man vielleicht sehen, weil das waren Zeiten, wo alle Wohnheime überfüllt waren und jeder wollte was haben, wissen und ja, und kann sein, dass es auch an Zeitmangel und Gesprächen nicht so ablief, wie man das gern gehabt wollte.
Die Behördengänge konntet ihr schon damals auf Deutsch machen oder?
Das ging alles auf Deutsch, nur auf Deutsch.
Also damals konntest du gut genug Deutsch, um zu kommunizieren mit dem Amt.
Wir haben ja den Sprachkurs genehmigt gekriegt und um die Zeit, wie viel Sprachkurs, ob du halbes Jahr kriegst oder ein Jahr kriegst, da musstest du so einen Test ablegen und ich hatte 70% richtig alles beantwortet. Und somit hatte ich ja ein halbes Jahr Sprachkurs gekriegt, statt ein Jahr. Somit konnte ich schneller mich vorbereiten für die Anerkennung für meinen Beruf und so, wo ich dann diese Richtung angestrebt habe.
Ja gut, wie war es denn bei deinen Kindern? Inwieweit konnten die Deutsch?
Bei den Kindern war es ein bisschen schwierig. Die hatten im Grunde genommen keine Deutschkenntnisse gehabt. Bis auf Kleinigkeiten wie, sagen wir so, Begrüßung in der deutschen Sprache oder Löffel, Teller und so Haushaltsartikel benennen oder Tischdecken und so Kleinigkeiten. Aber das hat nicht ausgereicht natürlich für in der Schule zu lernen und so. Somit hatten sie ja ein bisschen Schwieriges gehabt. Die große Tochter hat ja dann einen Sprachkurs gekriegt, weil sie mit der Schule ja fertig war in Kasachstan. Und der Sohn ist ja dann in die 8. Klasse gegangen hier. Und da war schwere Zeit für ihn und für mich auch eigentlich. Wo er manchmal von der Schule kam, hat die Tasche in die Ecke geschmissen, hat sich aufs Bett fallen lassen und hat geweint und hat gesagt, er geht nicht mehr in die Schule. Alle lachen über ihn. Er will nicht und. Und dann müsste ich als Mutter praktisch das Ganze lange Gespräche führen, erklären, dass es wichtig ist und dass er das packt und macht. Und dann hat er ja, habe auch mit dem Direktor ein bisschen darüber gesprochen, habe meine Sorgen im Direktor von der Realschule, habe ich das mitgeteilt. Und er hat dann mit den Schülern in der Klasse gesprochen und hat dann den Vergleich gemacht, zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit der ganzen Klasse aus Deutschland, sagen wir, in anderes Land kommt, nach Frankreich und müsst von jetzt auf gleich Französisch sprechen, wie wäre es für euch? Und das hat gezogen. Das war wirklich gut, dass er das gemacht hat. Die Kinder haben irgendwo das verstanden. Und haben dann Rücksicht genommen auf meinen Sohn, beziehungsweise nicht schon so, wenn er sobald ein Wort sagt und die Aussprache ist anders oder Fehler drin, dass die über ihn gelacht haben. Und besonders großen Respekt hat er bekommen, als der Lehrer in der Mathematik eine Formel auf der Tafel geschrieben hat, um das Thema durchzugehen, hat es alles erklärt, aber die Kinder haben es nicht so verstanden. Und er hat dann gefragt, wer hat das verstanden? Wer kann diese Aufgabe lösen? Und mein Sohn war der Einzige, der das sich gemeldet hat, ist zur Tafel gegangen und hat die Lösung gebracht. Und das war ja wirklich, haben gesessen und haben gestaunt. Wie hat er denn das gemacht? Wie hat er denn das gemacht? Er hat da nicht sprechen müssen. Er hat nur die Aufgabe gelöst, ja, was niemand anderes machen konnte, die auch sprechen konnten Deutsch, ja. Und das war ja wirklich ein Schub und eine Hoffnung für ihn, dass er das schafft. Und er hat das sehr gut gemacht. Er hat so einen tollen Realschulabschluss hingelegt, dass der Direktor der Schule sein Abschlusszeugnis hochgehalten hat und hat mit so viel Hochachtung ihm gegenüber eine Rede gehalten. Ich habe gestanden nur und geweint.
Das klingt nach einer stolzen Mutter.
Ja, genau. Da war ich total stolz.
Also gewissermaßen war es eigentlich vor allem die Sprachbarriere.
Ja,
wieso
nur die Sprachbarriere.
Er gehänselt wurde.
Genau. Aber das hat sich dann später gelegt. Er hat innerhalb von einem Jahr die Sprache so weit gebracht, dass er in Deutsch eine 3 hatte im ersten Jahr oder nach einem Jahr und dann sogar zum Abschluss, Realschulabschluss, hat er sogar eine 2 in der deutschen Sprache. Und das, man kann sagen, dass er hat es wirklich gut gepackt.
Ja, gewissermaßen, in anderen Worten, wurde er vielleicht sozusagen gehänselt, weil er sozusagen als vielleicht Russe in der Klasse gegolten hatte. Oder beziehungsweise hattet ihr euch dann hier direkt als Deutsche willkommen gesehen oder waren dann auch Erfahrungen dabei, wo ihr als sozusagen die Russen angesehen worden seid?
Ja, natürlich. Das ist schwer, immer so das abzuwägen. Am Anfang, wenn man den deutschen Wortschatz ganz gering hat, natürlich versucht man ja auch dann in russischer Sprache weiterzusprechen. Das gilt nicht nur jetzt Deutsch-Russisch, sondern wenn man jetzt auch die anderen Menschen nimmt, die mit anderer Sprache konfrontiert sind, die nach Deutschland kommen. Und dann hört man dann plötzlich hinter dem Rücken, ach, die Russen sind da. Guck mal, die sprechen Russisch und so. Das Flüstern hört man, das kann man nicht überhören und so. Aber das hat sich dann mit den Jahren, wo praktisch immer mehr Wortschatz dazu kam und man immer mehr in der Öffentlichkeit nur Deutsch gesprochen hat sich gelegt. Das war auch von den Leuten nicht so vielleicht auch im Bösen gemeint, sondern einfach, die waren dann aufmerksam, dass die Russen da sind eben, ja. Und am Anfang ist vielleicht auch für die deutsche Bevölkerung schwierig, das zu begreifen, dass plötzlich die Russen da sind, wo sie dann vielleicht auch schlechte Erfahrungen in Familien hatten nach dem Krieg und so, war auch viel Leid von der russischen Armee auf dem deutschen Boden gemacht. Und vielleicht ist das alles so ein bisschen der Einfluss. Aber mit der Zeit fühlt man sich wirklich willkommen und gut integriert, denke ich mir. Auf jeden Fall, ich merke nichts.
Insgesamt hat sie dann auch Anschluss bei so deutschen Freunden und Familien gefunden?
Überwiegend habe ich nur deutsche Freunde. Überwiegend. Schon durch meinen Beruf, dass ich als Krankenschwester überwiegend nur Deutsche um mich herum hatte. Und später auch in meinem Leben auch erste Kollegen als Kollegen und dann später auch als Freundinnen. Wir unternehmen einiges, wir gehen mal aus, wir treffen uns. Ich habe auch mittlerweile zwei russische Freundinnen, die auch Russlandsdeutsche sind natürlich. Aber das ist ja so, wenn ich mit denen zwei ausgehe, dann irgendwo in kurzen Moment, sagen wir halbe Stunde, Stunde, wo wir dann uns hinsetzen in einem Restaurant im Action, da setzen wir uns meistens so hin, dass wir nur Russisch sprechen. Das ist dann irgendwo auch, gehört zu uns. Wir sind mit der Sprache aufgewachsen, wir verstehen uns und manches ist ganz leicht auszudrücken, was man so von Herzen sagen will in russischer Sprache oder früher so mal ein Witz, mal ein Spruch, mal irgendwie von früher kommt in Erinnerung und das ist immer leicht dann in russischer Sprache auszudrücken. Und das machen wir auch und das schadet niemandem. Und wenn wir dann nach eineinhalb Stunden oder so den Restaurant verlassen, dann sind wir irgendwo ein bisschen befreit von der Seele, von dem Ganzen, von der Erinnerung. Das tut auch mal gut.
Das ist ja ein sehr guter Anknüpfungspunkt, was mich auch hier interessieren würde. Wenn wir jetzt so vom Russischen reden, was hast du oder was habt ihr euch, also vor allem, was hast du dir eigentlich so bewahrt vom Russischen aus der Zeit in der Sowjetunion, was man hier sozusagen in Deutschland weitergeführt hat? Also vielleicht Küche oder jetzt in dem Fall Sprache hast du ja schon erzählt.
Ja, Sprache habe ich erzählt, aber kochen tue ich auch immer wieder mal russische Gerichte, die mir schmecken und die auch meinen Kindern schmecken. Und natürlich zu Hause hat die Mama sehr viel auch deutsche Gerichte gemacht. Ja, die Strudel. Mein Vater hat sehr gern Strudel gegessen und das ist aus dem Schwäbischen. Der hat ja immer jede Woche ein, zweimal dieser Strudel essen wollen und oder Dampfnudeln hat er immer. Und so ist es ja so, dass man hier dann in Deutschland auch die russische Gerichte weiterführt, weil man sie damals gern gegessen hat. Und hier ab und zu macht man die auch und dann genießt man das. Auf jeden Fall, man ist irgendwo im Kleinen noch im Russischen geblieben, aber überwiegend das Deutsche überwiegt. Weil die einige Gerichte sind auch ein bisschen einfacher zu machen. Sagen wir, wenn du einen Braten hast, schiebst du ihn in den Backofen und vergisst für zwei Stunden. Ja, und dann ist er fertig.
Ja, Pelmeni zu machen ist da schon zeitaufwendiger.
Genau, und die Pelmeni, da bist du ja dann wirklich ziemlich lange dabei, um ein großes Teil davon zu machen, um die Familie satt zu kriegen. Und das sind ja so Sachen, die man dann auch praktiziert.
Insgesamt also von Russland führt man noch gerne weiter die Küche, die ja. Gerichte, die einem gefallen haben und auch in gewissen Situationen die Sprache.
Genau, genau. Aber die Sprache eher sehr wenig, sehr selten, weil im Grunde genommen meine alle Enkel sprechen nur Deutsch, ja. Das ist ja auch so zu bemerken. Unsere Eltern und Großeltern haben fast über 250 Jahre, oder jetzt schon noch mehr, jetzt sind es 280, 90 Jahre, von ersten Russlandsdeutschen, die nach Deutschland, aus Deutschland nach Russland kamen, haben Deutsch gesprochen und die Autonomien gebildet und so und so. Die haben über so viele Jahrzehnte die deutsche Sprache aufrechterhalten. Und wenn ich jetzt so überlege, die erste Generation ist jetzt hier, meine Enkelchen, und die sprechen kein Russisch schon. Ein, zwei verstehen ein bisschen, aber der Rest spricht nur Deutsch. Und da sieht man da, dass man nicht den Gewichtpunkt auf russische Sprache legt. Obwohl die russische Sprache ist sehr schöne Sprache. Die Literatur, mein Gott, wenn man die versteht zu lesen, und das ist ja wirklich eine Bereicherung. So wie zum Beispiel die Literatur der Deutschen mit Goethe und allem, das habe ich jetzt nicht so intensiv in mir, weil ich das schon, in der Schule habe ich es nicht erlebt, natürlich. Und jetzt in den reifen Jahren habe ich es nicht nachgeholt. Ja, das, ich weiß, dass sie schön ist, vom Klang, vom Ganzen habe ich auch einige Gedichte von Goethe gelesen, aber nicht so intensiv wie in der russischen Literatur.
Bücher kann man ja immer lesen, rein theoretisch. Ja, aber klar, das, in der Sowjetunion hat man jetzt wahrscheinlich weniger Goethe in den Schulplan eingebaut. Da war es dann doch eher noch ein weiterer russischer Schriftsteller.
Auf jeden Fall. So war es auch, genau.
Du persönlich also sprichst eher weniger Russisch im Alltag.
Ja, das stimmt. Mein Mann ist Deutscher und die Englischen sprechen alle Deutsch und somit alle Nachbarn sind Deutsch und somit spreche ich nur Deutsch. Außer wenn ich wie ich schon erwähnt habe, mit meinen zwei russischen Freundinnen im Restaurant mal sich treffe, einmal im Mund.
Ja, das mag sich vielleicht auch ein bisschen unterscheiden von der Erfahrung von Russlanddeutschen, die in vielleicht Nachbarschaften mit sehr vielen anderen Russlanddeutschen oder Russen leben, aber es geht ja hier in dem Podcast um deine Erfahrungen. Von daher, das ist natürlich auch eine Erfahrung, die ein Russlanddeutscher machen kann, wenn sie nach Deutschland migriert ist, nach 52 Jahren, wo die Familienreihe sozusagen nach Russland migriert war.
Ja, meine Vorfahren sind ja migriert. Wenn ich jetzt meine Großoma, die waren im 18. Jahrhundert, 1870, glaube ich, waren sie von Deutschland nach...
1870?
Ich glaube, in diese Zeit.
Das wäre dann ja im 19. Jahrhundert.
70 oder 35, ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, das war 1800 mit was.
Okay.
Die waren ziemlich spät ausgewandert. Ach praktisch so, okay. In der dritten Welle, glaube ich, waren sie, oder?
Ja, das...
Da waren ja einige Wellen. Ich weiß jetzt nicht so genau, weil die sind ja früh gestorben. Und meine Mama war ja mit 16 Jahren auch praktisch schon ohne Mutter geblieben. Und da ist nicht so viel von der Familiengeschichte rübergekommen, im Grunde genommen. Nur so, man kann es ja nachvollziehen. Dann am Geburtsort oder am Geburtsjahr, weil der...
Ja, gewisse Siedlungen wurden ja erst in einem gewissen Jahr gebaut und dann auch bevölkert mit Kolonisten.
Genau, so ist es. Aber wie gesagt, ja, wir waren Deutsche und wir haben uns innerlich immer noch deutsch gefühlt und jetzt umso mehr, weil wir in Deutschland sind.
Unter russlanddeutschen Gemeinschaften, Gesellschaften ist ja in Deutschland ist es ja auch relativ beliebt, auch russisches Fernsehen zu schauen. Tust du es auch selbst manchmal oder?
Das schaue ich mal, wenn ich bei meiner Schwester bin. Ich habe selbst keinen Anschluss, russischen Anschluss habe ich nicht. Aber wenn ich bei meiner Schwester bin und besonders am Samstag läuft ja so ein Konzert, das interessiert mich. Ja, die frühere Lieder, das Russische prägt irgendwo, wenn man die Musik hört, durch die Musik ist irgendwie eine gewisse...
Nostalgie sozusagen.
Nostalgie, ja genau. Und man von der Seele auch ist man dann irgendwie so ergriffen. Ja, weil das lief damals immer im Radio, wenn man auch zu Hause war. Und das Russische war ja wie Amtssprache. Und dann konnte man sie auch nicht wegdenken oder wegschalten. Die war da und die Musik und Radio. Und das hat einen dann praktisch über Jahrzehnte geprägt. Und wenn ich dann das bei meiner Schwester bin und sie guckt auch gern die Konzerte von vielen verschiedenen Sängern, die auch zu meiner Jugendzeit damals populär waren, die werden immer wieder gebracht und da fühlt man sich irgendwie auch gut dabei.
Aber russisches Fernsehen beschränkt sich eigentlich dann nur auf Unterhaltungsprogramme.
Genau, überwiegend, ja. Alles andere läuft ja in deutscher Sprache, ja. Alle Nachrichten und alles, da schaltet es dann wieder um auf die deutsche Programme und dann...
Ja, also so Nachrichten beziehst du und sie anscheinend auch lieber vom deutschen Fernsehen.
Ja, da schauen wir eher deutsches Fernsehen, genau.
Okay, ja, gut, das ist nicht ganz interessant. In den Nachrichten ist ja eher die Rede davon, dass gewisse Teile von der russlanddeutschen Gemeinschaft sich dann eher nur von russischen Medien informieren oder von zum Beispiel Russia Today, was ja relativ kontrovers wurde ja mit der aktuellen Situation. Von daher ist auch interessant, so die Perspektive einer sozusagen Nicht-Konsumentin zu hören. Wenn wir jetzt nochmal zum Russlanddeutschsein zurückkommen, was denkst du, denkt die Gesellschaft insgesamt über die Russlanddeutschen? Sind es normal Deutsch wie jede andere? Sind es eher Deutsch-Russen sozusagen? Oder wie denkst du, wird es eher in Deutschland gesehen? Oder?
Für mich ist es ja nicht so leicht, diese Antwort zu beantworten, weil nämlich die ersten Jahre, ich bin ja jetzt über 30 Jahre in Deutschland, die ersten Jahre war es vielleicht ziemlich offensichtlich, dass die deutsche Bevölkerung so ein bisschen negativ ist gegen Russlandsdeutsche, die nach Deutschland kommen. Und weil es war ja auch oft genug so, dass der Zusammenhalt bei Russlandsdeutschen ist sehr hoch. Und dann war es ja auch oft so, wir aus Russland, unsere Männer, die waren ja immer so handwerklich begabt. Und alles, was man handwerklich machen konnte im Haushalt, haben sie selbst gemacht. Und somit spart man ja unheimlich viel Geld für verschiedene Arbeiten. Und viele haben ja auch, dadurch, dass die Gemeinschaft so zusammen, der Zusammenhalt groß ist, haben sich zusammengetan und haben Häuser gebaut. Ja, einem wurde das Haus gebaut, dann alle haben geholfen dem anderen und so weiter. Und dann oft war es ja so, dass es von der deutschen Bevölkerung das negativ ausgelegt war, nach dem Motto, dass wir Russen alles praktisch geschenkt kriegen von der Regierung, obwohl das nicht stimmte. Aber das wurde das so gesagt. Anhand von dem und sogar in meiner Familie, als ich mit meinem Mann zu Besuch hatte, die Frau Heitzmann, das war eine ältere Dame, verwandt mit meinem Mann, sie hat es ganz genau so auch gesagt. Wir sind ja spazieren gegangen nach dem Kaffee und Tee und da war eine neu erbaute Siedlung, standen 5 Häuser und da waren wirklich die Russlandsdeutsche am Bauen und sie hat das offen gesagt, in meinem Beisein. Und dann hat sie gesagt, ach, schau mal, schauen Sie mal hin, da sind alles Russen, die hier bauen und von wo haben sie denn das Geld und so. Das hat nur die Regierung denn alles gegeben. Obwohl Kredite und so, das kann ja jeder nehmen. Wir haben ja auch, als wir das Haus gekauft haben, haben auch bei der Bank viel Geld genommen und alles abbezahlt. Aber das kann ich nur sagen. Ansonsten, ich weiß jetzt nicht, ob es negativ ist oder positiv, war diese Meinung. Aber ich denke, mit der Zeit, wo man mehr die Leute gekannt hat und mehr gesehen haben, dann ist auch dann die Meinung vielleicht ein bisschen, hat sich geändert.
Also gewissermaßen wurden es für gewisse Leute, die dazu neigen, wurden auch Russlanddeutsche sozusagen das Ziel ihrer Ausländerfeindlichkeit oder Ausländerskepsis, je nachdem, wie man es nennen will, aber mit vermehrtem Kontakt verringert sich sowas.
Denke ich auch. Dann, wenn man näher die Leute kennt, wenn man sieht, aha, die arbeiten und oder kommt ins Gespräch und hat Informationen, dass es nicht so stimmt, dass deine Meinung oder die Meinung von der alten Dame hat sich dann später auch geändert, wo sie dann auch mit mir gesprochen hat darüber. Ich habe ja meine Meinung dazu gesagt und dann, ach so ist es. Und ich habe gedacht, das ist alles euch geschenkt worden und so. Und dann hat sie dann ein bisschen anders dann auch über die anderen Leute gesagt. Und das ist ja das, denke ich mir, man muss miteinander reden, man muss in Kontakt gehen und bevor man irgendwie Vorurteile schürt, sollte man vielleicht mehr miteinander reden.
Ja, daran anknüpfen würde ich auch dich gern fragen. Wenn du jetzt eine Sache nennen müsstest, die der normale deutsche Mensch wissen muss über die Russlanddeutschen, was würdest du, dass er besser diese Gemeinschaft versteht, der Person sagen wollen?
Ach, dass er einfach mal zu Besuch kommen soll, sich eigene Erfahrungen aus dem schöpfen soll und mehr in Kontakt persönlich mit mir.
Ja, okay, ihr habt es gehört, ihr Zuhörer, ihr seid persönlich eingeladen bei der Frau Wambold-Zimmermann, um mehr über die Russlanddeutschen zu lernen. Gut, zum Abschluss würde ich dann noch gerne fragen wollen. Was bedeutet es für dich, Russlanddeutsch zu sein? Was unterscheidet Russlanddeutsch sein von Russensein? Was soll Russlanddeutsch sein vom Deutsch sein?
Den Vergleich oder diesen Unterschied kann man ja auch ziemlich schlecht machen, weil man als Russlandsdeutsche, wenn man über längere Zeit in Russland gelebt hat, nimmt man sehr viel von dem anderen Volk auch mit sich. Ja, man lebt das Leben auch, beziehungsweise die Bräuche, die Russen hatten, hat man ja automatisch miterlebt, oder die Feierlichkeiten, die dann die Russen hatten, hat man auch miterlebt und mitgemacht auch. Somit hat man nicht so groß den Unterschied auch gesehen, oder? Und hier in Deutschland macht man es genauso, ja, wenn jetzt irgendwo ein Fest ist, dann geht man dahin. Aber wiederum, wenn im Fernseher jetzt ein Konzert läuft, dann möchte ich mich von diesem Fest, auf dem ich bin, schnell verabschieden und schnell zum Fernseher eilen, um das Programm, was mich so interessiert, auch da zu sehen. Und das sind ja diese Zweisamkeit, das kann man nicht so genau trennen. Das ist
also gewissermaßen, deine Lebenserfahrung kann man als deutsch, aber auch als russisch geprägt zusammenfassen.
Ja, das ist wirklich eine gute Zusammenfassung so in dem Sinne, und man muss es nicht unbedingt trennen.
Ja, also auch wenn du sozusagen Deutsche bist, lässt du es dir nicht nehmen, auch einen gewissen russischen Aspekt in deinem Leben zu haben.
Ja, das möchte ich nicht abtrennen. Ich möchte es nicht so sagen, dass, ja, jetzt bin ich in Deutschland und alles, was damals war und so und was mich geprägt hat und mich geformt hat, abtrennen, ja, wie ein Geschwür oder was auch immer. Nein, das ist in mir, ich habe es miterlebt, mitgetragen, und das stört mich nicht, wenn ich jetzt das Leben auch so lebe, wie ich lebe.
Das sind doch gute Abschlussworte. Ich danke den Zuschauern fürs Zuhören. Es gibt noch einen anderen Podcast, in dem auch eine Russlanddeutsche interviewt wurde, eine etwas jüngere. Falls euch die Perspektive dort interessiert, laden wir euch herzlich dazu ein, auch dort reinzuhören. Und außerdem sind noch zwei weitere Podcasts zum Thema Russlanddeutsche in dieser Podcast-Reihe erschienen. Diese erhalten auch meine wärmste Empfehlung. Und wir danken fürs Zuhören. Das war aber ein interessantes Gespräch. Einige der Geschichten habe selbst ich noch nie vorher gehört gehabt. Wiederum, Zeitzeugengespräche sind ja immer eine sehr mitreißende Quelle. Und ergiebig auch eigentlich. Aber man darf auch nie vergessen, ein Zeitzeugengespräch gibt nur die Erfahrung einer einzelnen Person wieder. Von daher muss einem als Historiker immer bewusst sein, dass diese sehr stark subjektiv geprägt sind. Und wenn man Zeitzeugengespräche wirklich als Quelle nutzen will, um historische Ereignisse besser nachvollziehen zu können, sich oder sie auch besser der Öffentlichkeit zu präsentieren, da müssen immer viele verschiedene geführt werden. Vielleicht sollte ich ja mal diese beiden Freundinnen ausfragen. Das mache ich wohl beim nächsten Mal.